Ja, 2 Wochen sind schon wieder um. Wir sind mal wieder aufgetaucht und nehmen eine neue Folge von unserem Feed Dive auf. Ich bin Jürgen, der Head of Content bei Podigy, und mit mir auf der Kommandobrücke ist der Christopher. Hallo Christopher.
Hallo Jürgen.
Wir haben es vor einigen Wochen schon mal kurz so am Rande angekündigt, so als Idee, und jetzt habe ich beschlossen, wir machen das jetzt einfach. Wir wollen mal nämlich nicht übers Podcast machen sprechen, sondern mal übers Podcast hören. Und da habe ich mir gedacht, naja, wen kann ich mir da anders ins Studio holen als unseren Profi-Podcast-Hörer Christopher. Christopher, wir müssen mal über deinen Podcast-Konsum sprechen.
Oh, ist das jetzt schon das Feedback-Gespräch?
Ja, das ist eigentlich ist es eine Intervention. Ja, es ist gar keine Podcast-Aufnahme, es ist eigentlich eine Intervention. Nein, ich habe gelesen heute, der durchschnittliche amerikanische Podcast-Hörer hat in der vergangenen Woche 6 unterschiedliche Podcasts gehört. Da lachst du nur müde drüber, oder?
Ich glaube, also 6 unterschiedliche Podcasts müsste ich mal nachschauen. Wird es wahrscheinlich auch drauf hinauskommen, aber ich bin dann doch auch eher ein Gewohnheitstier und höre dann fast auch immer so die gleichen 10 bis 15 Podcasts, aber dann doch sehr regelmäßig, und da sind das auch Podcasts, die auch regelmäßig erscheinen, sodass ich dann immer gut Futter habe. Aber ich glaube, auf 6 komme ich auf jeden Fall.
Wie schaffst du dir denn Zeit, um Podcasts zu hören? Also du kannst ja vielleicht mal ganz kurz deinen beruflichen Alltag beschreiben. Ich nehme an, da bleibt wenig Zeit, um nebenher Podcasts zu hören. Wo quetschst du das dann rein?
Also es gibt da so Leute, die können währenddessen, keine Ahnung, Mario Kart spielen oder so. So bin ich leider nicht, auch wenn ich es gerne wäre. Also wenn ich arbeite, ich telefoniere ja viel, schreibe viele E-Mails, also so normale Büroarbeit, kann ich relativ schlecht nebenher irgendwas anhaben. Also ich kann auch nicht mal so normales Radio im Hintergrund laufen lassen, sondern brauche dann auch schon meine Ruhe, natürlich beim Telefonieren dann vor allem, aber auch wenn ich dann nur schreibe oder irgendwelche Sachen recherchiere. Deswegen habe ich da wenig am Laufen. Früher vor Corona habe ich dann meine Pendelzeit sehr viel zum Podcast hören genutzt. Ich war dann jeden Tag insgesamt so gute 2 Stunden unterwegs, und dann habe ich da gut schon einen Podcast weggehören können. Und ansonsten höre ich auch eigentlich immer dann Podcast, wenn ich was mache, wo ich meine Ohren nicht unbedingt zu brauche. Also der Klassiker sind natürlich Hausarbeit, irgendwie, man geht draußen spazieren, man geht einkaufen. Also ich glaube, ich war seit Jahrzehnten nicht mehr einkaufen, ohne Podcast zu hören. Dann mache ich das auch gerne beim Computerspielen. Also ich habe früher, als ich dazu noch Zeit hatte, viel so Minecraft und so gespielt, also Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt hören muss. Das war immer sehr gut, um sehr, sehr viel Podcast zu hören. Und sonst wähle ich auch meine Spiele dann eher danach aus, dass man vielleicht dann doch tendenziell noch ein bisschen Podcast nebenher hören kann. Und so schaffe ich mir eigentlich ganz gut Zeit, um Podcast zu hören.
Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass ich mir vielleicht sogar Hausarbeiten vielleicht nicht so, aber dass ich mir andere Tätigkeiten vorwiegend danach aussuche, ob ich dabei Podcast hören kann oder nicht. Und dass ich dann eher was mache, wo ich nebenher einen Podcast noch mit reinbringe, als Dinge, die mich wirklich zu sehr fordern oder die zu viel Konzentration brauchen.
Genau.
Ich glaube, das macht einen einsam so ein bisschen. Das sind ja dann meistens Dinge, die man alleine macht.
Ja, es macht vor allem auch manche Leute ein bisschen ärgerlich, wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Freundin zusammen irgendwie gerade Einkäufe einräume und sie mich was fragen will und ich erst dann mit meinen AirPods so tap-tap machen muss, bis sie mich dann was fragen kann. Und es gibt mittlerweile auch schon, es gab schon Regelungen, dass wenn wir gemeinsam irgendwie Hausarbeit machen, dass ich da nicht Podcast hören darf, weil sonst die Kommunikation zu schwierig wurde.
Oh, dann ist das mit der Intervention gar nicht so weit hergeholt.
ich habe jetzt gedacht, ja, das ist, man muss da auch ein bisschen auf sein Umfeld achten.
Ich habe jetzt gedacht, bei euch, ihr seid bestimmt so ein Haushalt, die auch zusammen Podcasts hören, oder?
Tatsächlich eher weniger. Tatsächlich haben wir relativ selten Podcasts, die wir gemeinsam hören, eher so auf Zugfahrten, wo das dann auch ganz gut geht. Mittlerweile mit den AirPods kann man sich ja 2 Paar AirPods an einen iPhone sozusagen koppeln. Das funktioniert recht gut. Aber ansonsten, wir unterhalten uns viel über Podcasts und reden dann so, ja, hast du schon den einen Podcast gehört und wie fandest du das? Aber gemeinsam Podcast hören tun wir dann doch recht selten, wie gesagt, weil das dann auch so Tätigkeiten sind, die man dann doch eher alleine tut. Oder wenn man einkaufen geht, machen wir jetzt mittlerweile auch nicht mehr zusammen, sondern teilen uns dann halt so ein bisschen die Plätze, die wir anlaufen wollen. Von dem her, gemeinsam Podcast hören ist gar nicht so ein Ding bei uns tatsächlich.
Okay, ja, das hatte ich mir jetzt einfach so vorgestellt. Also manchmal täuscht man sich da ja.
Was tut das denn, gemeinsam Podcast hören?
Wir haben jetzt tatsächlich gemeinsam ein bisschen, ich habe das letzte Mal schon erzählt, diesen Scrubs-Podcast gehört, diesen Scrubs-Rewatch-Podcast, weil wir auch zusammen Scrubs geguckt haben, früher sehr viel, und jetzt auch wieder zusammen Scrubs gucken. Das schon, und auch mal die ein oder andere Folge vom Corona-Update, aber ansonsten eigentlich eher weniger. Es gab schon Zeiten, wo wir dann wirklich auch zu zweit Podcasts gehört haben, aber unterschiedliche, also jeder für sich, aber trotzdem irgendwie gemeinsam. Aber ansonsten nur auf Autofahrten, tatsächlich.
Ach stimmt, ja, da hast du recht. Stimmt, das ist der einzige Ort, wo wir wirklich sehr, sehr viel gemeinsam Podcast hören. Und wo wir dann auch, wo ich dann teilweise auch, oder wo wir gegenseitig uns auch so Podcasts vorstellen. Also wo dann irgendwie der eine hängt dann sein Handy ans Autosystem und dann sagt man, hey, kennst du schon oder hast du schon die Folge gehört? Und dann zeigen wir uns auch gegenseitig so Podcasts, die wir in letzter Zeit nur entdeckt haben. Stimmt, Autofahren ist da mal eine gute Gelegenheit für.
Das ist ja cool, das ist ja ein bisschen so eine Listening-Party irgendwie, ne? So, man, ja, jeder bringt genau was mit und dann versucht man den anderen zu überzeugen. Das finde ich eine schöne Idee eigentlich, das müsste man mal größer anlegen eigentlich. Kannst du dich noch erinnern, wann du mit dem Podcast hören angefangen hast?
Ja, ist, in grauer Vorzeit, das war mein, also ich glaube, es war mein Abi-Jahr, also 2011, 12, so um den Dreh. Da habe ich tatsächlich, wie ich schon vorher gesagt habe, Minecraft für mich entdeckt klar, was macht man, wenn man nicht aufs Abi lernen will? Man spielt halt Minecraft und da habe ich dann angefangen, Podcasts zu hören. Damals kannte ich noch nicht so viele Podcasts, deswegen habe ich immer die gleichen Folgen nochmal gehört. Oh. Und der erste Podcast, den ich je gehört habe, das weiß ich noch, war der Plauschangriff, damals noch von Game One. Die hatten dann so legendäre Folgen wie Computerspiele-Zeitschriften, wo sie so ihre ganze Kriegsgeschichten erzählt haben, wie sie von verschiedenen Redaktionen hin und her gewechselt haben und was es da für Pannen und Peinlichkeiten gab. Und ich glaube, die Folge habe ich so 10-mal oder so gehört.
Das ist insofern ziemlich witzig, als dass ich 2011 noch für eine Computerspiele-Zeitschrift gearbeitet habe. Damals war ich noch bei der PC Action beziehungsweise bei der PC Games.
Ja, die wurden da auch öfters erwähnt, das kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ja, ja, das ist ja dann doch ein sehr überschaubarer Kreis an Leuten, so dieser ganze Spielemarkt. Ich habe ein bisschen früher schon angefangen. Ich habe, glaube ich, ich habe es schon mal überlegt, ich kriege es, glaube ich, nicht genau zusammen, aber irgendwann zwischen 2006 und 2007 müsste ich mit Bits und so angefangen haben.
Das war ja noch die erste Podcast-Welle damals, oder?
Das war gerade so, ich glaube, dass die da schon ein bisschen, zumindest in Amerika, schon wieder abgeflaut ist. Aber bei mir der Auslöser war tatsächlich, dass ich meine erste Geschäftsreise quasi nach Amerika gemacht habe. Und damals gab es dort den iPod Touch relativ günstig, also zu einem relativ guten Dollar.
Ah, ja, das ist natürlich auch die Gelegenheit, die man dazu braucht.
Genau, das war so das Gerät, das man dann da mitgebracht hat, wenn man mal in Amerika war. Und damals war es auch noch so, da war diese Zollfreigrenze relativ gering. Also man musste dann irgendwie schauen, dass man den möglichst schon ein bisschen einsifft und die Verpackung wegschmeißt und dass es so aussieht, als hätte man den schon irgendwie 2 Jahre. Die wurde dann kurz danach aufgehoben beziehungsweise nach oben verschoben. Aber da habe ich angefangen, weil dann hatte ich dieses Ding und habe mir überlegt, so, jetzt habe ich das gekauft, weil mir gesagt wurde, das muss man kaufen, wenn man in Amerika ist, aber was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich angefangen zu sehen, hier ist ja irgendwie diese schöne bunte Welt an Podcasts und da gibt es ja ganz spannende Dinge und am Anfang war es Bits und so und es auch relativ schnell habe ich noch so einen Radio-Comedy-Podcast gehört, Radio brennt, auch ein sehr, sehr schönes Format, das habe ich sehr geliebt, das gibt es leider auch schon ein paar Jahre nicht mehr. Und darüber bin ich dann zum Podcast hören gekommen. Und damals war das ja noch ein einziger Schmerz. Also 2011 hast du ja schon mit dem Smartphone wahrscheinlich kabellos deine Episoden bezogen.
Oh, ich habe ganz lange Podcast gehört. Das ist auch eine aufregende Geschichte. Ich hatte bis 2016 kein Smartphone, sondern nur ein iPad. Was ich damals, also das erste iPad 2, habe ich zu meinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich war dann auch sehr unerschrocken und war dann halt Abi fertig, bin dann zur Uni gegangen, hatte dann so eine Umhängetasche und habe dann quasi wie so im alten Kofferradio miss. Ich glaube, ich hatte auch eine Umhängetasche, die wie ein Radio aussah, fand ich damals sehr lustig. Habe ich dann mein iPad reingetan und dann damals auch mit Kabel und großen Kopfhörern habe ich dann unterwegs Podcast gehört, zwar auf dem iPad und hatte dann bis ich 2016 ein iPhone 6S oder war es noch ein 6er mir gekauft habe, hatte ich tatsächlich nur das iPad zum Podcast hören mobil zur Verfügung. Und ich sagte, wenn man nur das iPad hat, dann arrangiert man sich auch sehr gut mit dem iPad. Also ich war da wirklich sehr unerschrocken.
Ja, das glaube ich. Am Anfang war das iPad ja auch, das war wirklich ein tolles Gerät. So, ich meine, das war wie damals der iPod Touch, so ein Ding, das man betatschen konnte mit Screen und dann aber halt in größer und in wirklich auch leistungsstärker und damit kann man dann wirklich fast schon den Rechner ersetzen. Ich kann mich schon auch erinnern, wie toll die ersten Monate mit dem iPad waren.
Ja, ich habe damit dann auch meinen Rechner ersetzt. Also ich hatte das, habe mir das natürlich nicht primär zum Podcast hören gekauft, sondern halt dann für die Uni. Und das hat auch gut funktioniert. Und ich glaube, ich habe das auch erst letztes Jahr verkauft. Oder das muss doch irgendwo rumliegen. Aber das war schon sehr langlebig.
Ja, ich habe das noch hier liegen, das iPad 2. Das geht jetzt heute eher schlecht als recht, aber zumindest funktioniert es noch. Hast du dann die Ära der Videopodcasts noch so ein bisschen mitbekommen? Wahrscheinlich auch nicht mehr, ne?
Oh, ganz dunkel. Ich erinnere mich, dass ich mal, aber das war dann über iTunes auf dem Computer. So, damals habe ich mich auch für Fotografie interessiert. Und da, ich glaube, die Fotografen, die waren da ganz früh dabei, dass sie so Videocasts gemacht haben. So, wie stelle ich die Blende ein? Und es bietet sich natürlich an, da so ein Videoformat draus zu machen. Ich glaube, da habe ich mal so ein paar Folgen gesehen, aber regelmäßig benutzt habe ich das nicht, nee.
Naja, und am Anfang, als das, also als Podcast wirklich am Anfang aufkam, da gab es ja auch noch kein YouTube, so, und da war das auch naheliegend, dann vielleicht irgendwie auch so einen Verteilmechanismus zu nutzen, um auch ja. Videos zu verteilen, aber also ich erinnere mich, dass mir das damals, ich fand es immer sehr schmerzhaft, dass du, wenn du gerade einen neuen Podcast entdeckt hast, nicht sofort im Verzeichnis gesehen hast, ob es jetzt Audio oder Video ist, und du dir dann manchmal irgendwie dein iPod vollgeladen hast mit Videos, die du eigentlich gar nicht gucken willst, weil du ja nur irgendwie mit Dingen in der Tasche und Kopfhörern unterwegs bist. Also das fand ich immer so ein bisschen störend. Bin ich eigentlich ganz froh, dass wir das heute hinter uns haben. Wenn du, ja, nee, können wir eigentlich direkt zu den Apps mal gehen, ne? Wenn du sagst, du hast auf dem iPad angefangen, welche Apps hast du denn schon zum Podcast hören genutzt oder welche nutzt du denn gerade?
Also angefangen habe ich damals auf dem iPad mit Downcast. Das war, glaube ich, damals so die App, die am meisten konnte, die hatte dann auch so Automatisierungseinstellungen, was die anderen alle noch nicht konnten, also vor allem die Apple Podcast App selber nicht, beziehungsweise damals, glaube ich, war das noch in Musik mit drin, dann bin ich später, ich glaube, die App, die ich jetzt am längsten benutzt habe, war Pocket Casts, die es ja auch immer noch gibt und auch noch aktiv weiterentwickelt wird, weil die meiner Meinung nach so am meisten drüber nachgedacht haben, so was können wir dem Podcast-Hörer so an die Hand geben, um das Hörerlebnis auch besser zu machen. Mhm. Also die haben dann angefangen so mit automatisierten so Smart-Playlists, wo man dann sagen kann, okay, hier nur die Folgen von diesem Podcast und auch nur die angefangenen. Da hatte ich dann zum Beispiel eine Playlist, wo ich alle angefangenen Folgen drin hatte, weil ich dann irgendwie hin und her gesprungen bin und gar nicht mehr gemerkt habe, okay, ich habe hier noch Folgen nur halb gehört, damit ich dann sehe, welche ich noch zu Ende hören muss. Und dann auch nur Podcasts irgendwie, die wöchentlich erscheinen. Und was sie jetzt auch neu hatten, was ich ganz praktisch fand da eigentlich, war, dass man Podcasts quasi archivieren konnte. Also es gibt ja im Grunde bei so einer Podcast-Episode den Zustand nicht gehört, angefangen und fertig gehört. Ja. Aber manche Episoden will man ja nicht als angehört markieren, sondern sagen, okay, die archiviere ich jetzt, aber vielleicht will ich sie ja nochmal hören und dann will ich sehen, dass ich sie noch nicht gehört habe. Und da hat Pocket Cast das echt was ganz Schlaues gemacht, dass man Folgen ungehört archivieren kann, aber quasi dieser Hörstatus gleich bleibt. Und das fand ich super, super praktisch. Das hat manche Leute sehr verärgert, weil sie das System erst nicht verstanden haben, aber ich habe mich damit sehr schnell zurechtgefunden und fand das eigentlich sehr, sehr praktisch.
Kam das mit diesem einen großen Interface-Update?
Ja, genau. Ja, das war das große Update, wo sie ganz viel gemacht haben, wo sie dann auch hier ihren Online-Service eingeführt haben, den viele Leute sehr kritisch gesehen haben. Das war da, Pocket Cast ist da mal auch sehr weit vorne dran, was solche Entwicklungen angeht.
Ja, also dieses Archivieren-Feature, das habe ich auch tatsächlich sehr gefeiert, aber das mit dem Online-Service, das war ein bisschen anders, das habe ich vorhin auch nochmal nachgelesen, weil ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern konnte, aber die hatten früher, war es so, dass sie schon relativ zeitig ein Synchronisationsfeature hatten, ne? Also wenn du Pocket Casts auf dem Smartphone hattest oder im Web gehört hast oder auf einem anderen Smartphone, gab es auch für iOS und für Android, konntest du schon relativ bald deine Abspielpositionen zum Beispiel synchronisieren oder auch eben diesen Episodenzustand. Und das war das Killer-Feature. Also da gab es eine Zeit lang, gab es eigentlich überhaupt keinen, der überhaupt nur sowas Ähnliches hatte wie die. Und da war es aber noch so, dass du für die Smartphone-Apps bezahlen musstest ganz am Anfang. Und dann haben sie irgendwann diese Desktop-App eingeführt. Dann haben sie diesen Bezahlmechanismus geändert, haben die Smartphone-Apps umsonst rausgegeben, haben dir aber, ich glaube, für 10 Euro oder so für diese Desktop-App abgenommen.
Ja, das habe ich auch damals gezahlt, das weiß ich noch.
Da bin ich auch mit eingestiegen, genau. Und dann konnte ich es auf dem Desktop, im Web und auf dem Smartphone irgendwie hören, immer die gleichen Episoden, immer die gleichen Abspielpositionen. Ja, komischerweise nicht die Playlisten, Das geht selbst heute noch nicht, das würde mir noch fehlen als Feature, aber ansonsten waren sie da schon relativ früh mit diesen übergreifenden Funktionen dran. Und dann haben sie es aber umgestellt und haben auf ein Subscription-Modell gesetzt. Und da sind die Leute dann wirklich auf die Barrikaden gegangen, weil da die Leute, die kurz zuvor 10 Euro für eine Desktop-App gezahlt haben, plötzlich nochmal, ich weiß gar nicht, 11, 12 Euro im Jahr zahlen sollten, um eben diese Funktionen, die sie bisher einmal bezahlt hatten, dann weiter nutzen zu können. Und dann haben sie es aber zurückgerudert und haben gesagt, okay, jeder, der schon mal irgendwie Geld ausgegeben hat, kriegt jetzt von uns ein Lifetime-Plus-Abo quasi geschenkt. Also wenn du schon mal gezahlt hattest, wurdest du dann automatisch umgestellt auf so, was du heute eben für, ich glaube, es sind so $1-2 im Monat oder eben 12 bis 15 im Jahr, ich weiß es nicht ganz genau, was du da dir eigentlich als Abo kaufen musst.
Ja, so genau war das ja nicht, weil bevor sie dieses mit dem Lifetime-Ding hatten, war das ja schon so, wenn du gezahlt hast in den letzten paar X oder wenn du es je irgendwann mal gekauft hast für diesen einmaligen Preis, dann hast du 3 Jahre kostenlos bekommen. Und das war, da haben auch, und da, das war den Leuten nicht genug. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir Lifetime.
Ah, okay, dann war, ja, okay, das kann sein, dass da nochmal so eine Zwischenstufe eingezogen war. Aber genau, das hat die Leute sehr verärgert, mich eingeschlossen. Also da war ich wirklich kurz davor, von Pocket Casts wegzugehen, obwohl ich so eigentlich zufrieden, also ja, mit dem Interface-Update war ich dann nicht mehr zufrieden, aber an sich war ich mit der App immer sehr zufrieden. Gerade was so die Funktionen angeht, waren die wirklich sehr, sehr vorne dabei. Ja. Hast du noch andere Apps im Einsatz oder mal ausprobiert oder die mal angeguckt?
Ja, also ich bin dann irgendwann von Pocket Cast weggegangen, jetzt nicht wegen dem Update, sondern einfach, weil ich eine andere App besser fand und das ist Overcast und das benutze ich jetzt schon seit anderthalb Jahren oder so. Ja, das ist ja für viele Leute so die Goldstandard-Podcast-App, wird auch von einem recht bekannten Entwickler gemacht, Marco Arment, der selbst sehr bekannter Podcaster ist mit Accidental Tech Podcast. Ja. Die Älteren erinnern sich, der hat mal früher Tumblr gebaut und der macht jetzt diese App Overcast, die, ich würde sagen, fast einen ähnlichen Feature-Umfang wie Pocket Cast hat und ist nicht so ganz weit vorne, was diese Playlist-Automatisierung angeht. Er hat aber so spannende Sachen wie einerseits halt Smart Speed, hat da mittlerweile, glaube ich, mehrere App, auch Pocket Cast. Also das, was da gemacht wird, ist, es wird versucht zu erkennen, wo kleine Pausen im Podcast drin sind und wenn man Smart Speed aktiv hat, dann werden die automatisch rausgeschnitten. Also wenn ich jetzt kurz die Pause mache und jetzt weiterrede und Leute haben Smart Speed aktiv, dann hättet ihr diese Pause jetzt gar nicht mitbekommen. Und wenn Leute, die nicht Smart Speed aktiv haben, haben jetzt gerade gemerkt, dass ich da 1-2 Sekunden Pause gemacht habe. Und so spart man, also nach meiner Erfahrung, so glaube ich so zwischen 3% und 10%, je nachdem, wie schnell die Leute in einem Podcast reden, an Hörzeit. Also macht quasi Zeit wieder gut in so Sekundenschritten.
Aber 10% ist schon viel.
Ja, es kommt auch immer auf den Podcast an. Also es gibt halt Podcasts, die haben, gerade wenn die so remote verbunden sind und da immer so ein bisschen ein Lag drin ist, die haben schon große Sprechpausen. Also 10%, also es ist wirklich so der Grenzfall. Ich würde sagen, so Standards sind wahrscheinlich so 3% oder weniger. Genau, und das andere, was ich ganz gut finde, was ich gerne im Auto nutze, ist Voice Boost, wo nochmal ein bisschen die Lautstärke hochgezogen wird, ohne dass es irgendwie schlimm übersteuert. Wenn man irgendwie einen Podcast hat, der sehr leise abgemischt ist oder wo die Leute sehr schwer zu verstehen sind, weil sie irgendwie sehr bassig sind, was im Auto immer nicht so ganz optimal ist, da hilft der Voice Boost auch, um so ein bisschen das besser zu besser verstehbar zu machen, gerade in Umgebungen, wo man nicht so gut hören kann. Und ich glaube, was mich dann dazu bewegt hat, zu Overcast zu wechseln, ist dieses Sharing-Feature, wo man ja nicht nur den Link zu einer Episode teilen kann, sondern sich so kleine Videoclips rausschneiden kann mit dem entsprechenden Teaser, den man teilen möchte, irgendwie ein Zitat oder was Lustiges. Und das ist ganz cool, weil da wird halt wirklich so ein Video draus gemacht, was man dann auf Twitter, auf Facebook, irgendwie Insta-Story teilen kann und so die Lieblingsstellen aus dem Podcast weiterverbreiten kann. Und ich glaube, das war das, was mich damals dazu bewegt hat, zu Overcast zu wechseln.
Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht, dass das geht.
Wusstest du das gar nicht?
Nee. Ist Overcast iOS only oder?
Ja, das ist iOS only.
Ja gut, dann bin ich deswegen raus, weil also für mich war klar, ich kann nicht umsteigen, wenn ich nicht Cross-Plattform-Möglichkeiten habe, weil ich einfach auch am Rechner ab und zu höre. Also das, da gibt es heute auch immer noch relativ wenige. Es gab so eine Open-Source-Sync-Lösung, die heißt G-Potter. Also das ist ein, ich glaube, es ist irgendwie in Python programmiert und du kannst es auf Linux und auf Windows und auf macOS verwenden, hat aber keine Smartphone-App. Es gibt aber eine Smartphone-App, die du damit verwenden kannst, das ist AntennaPod. Und da kann man sich das so ein bisschen auch selber bauen, dann quasi seinen Cross-Plattform-Sync. Aber das war mir immer viel zu anstrengend. Und deswegen bin ich aus Bequemlichkeitsgründen nach wie vor bei Pocket Casts. Ich wäre aber bereit, tatsächlich zu wechseln. Also wenn es irgendwie jemanden gibt, der das hinkriegt, Playlisten zu synchronisieren und Abspielpositionen, dann wäre ich wahrscheinlich schnell weg bei Pocket Casts.
Also ein Feature, was ich auch ganz gut finde, ich glaube, Overcast hat auch so eine sehr rudimentäre Web-Oberfläche. Da kannst du, glaube ich, nicht viel machen, außer neue Podcasts hinzufügen, Podcast hören. Und ein Feature, was ich manchmal nutze, du kannst einfach Dateien von deinem Computer hochladen und die werden dann bei Overcast gespeichert. Da hast du, glaube ich, so ein Upload-Limit von 10 Gigabyte. Und da habe ich dann zum Beispiel früher, wenn ich irgendwelche Vorlesungen hatte, die nur als Audiodatei auf dem Uni-Server existiert haben, habe ich die runtergeladen und bei Overcast direkt hochgeladen, damit ich die als Podcast hören kann. Also das ist ein ganz gutes Feature. Aber so Web-Oberflächen, also ich kenne das von Pocket Cast, ich weiß auch, dass Downcast und Instacast, was es ja früher mal gab, Web- bzw. Mac-Apps hatten, aber ich habe das gemerkt, ich brauche das gar nicht. Also ich habe immer mein Handy am Computer und wenn ich Podcast hören will, mache ich einfach mein Handy an und brauche da eigentlich keine Web-Oberfläche, außer irgendwelche neuen Podcasts hinzuzufügen.
Ja, genau. Aber schon allein dafür. Ja, ist es, da können wir später nochmal dann drauf, so dieses ganze Thema, wie finde ich neue Podcasts oder wie finde ich einzelne Episoden, wie kann ich mir das irgendwie einrichten? Da können wir, glaube ich, später nochmal ganz gut drüber sprechen. Aber schon allein für sowas bräuchte ich zumindest eine Web-App, würde ja reichen. Muss gar nicht unbedingt eine Desktop-App sein. Du hattest gerade noch ein Feature angesprochen, Voice Boost. Da wollte ich gerade noch mal kurz drauf eingehen, weil das auch was ist, wo ich mich noch gut dran erinnern kann, dass früher Podcasts sehr, sehr unterschiedlich abgemischt waren. Also das war wie früher Fernsehwerbung, die doppelt so laut war gefühlt wie der Film, bei dem du kurz eingenickt bist und dann wurdest du zur Werbung wieder geweckt, weil es plötzlich höllenlaut war. Und so ähnlich war das früher, wenn du Podcast gehört hast. Und da sind wir zum Glück heute ja schon einen ganzen Schritt weiter, weil wir da ja einen, es ist jetzt kein Standard, es ist nirgends irgendwie niedergeschrieben, aber es ist ein Quasi-Standard, würde ich sagen. Also sehr, sehr viele halten sich daran an einen festgelegten Wert. Das sind minus 16 Lufs. Viel genauer kann ich es nicht erklären. Ich weiß nicht, hast du da, bist du da Techniker genug, um das genauer zu erklären?
Also ich hab den Vortrag von Georg, also dem Auphonic-Menschen, mal auf der Subscribe gehört, wo er das erklärt hat. Ich glaube, den gibt es auch noch online nachzuschauen. Ich glaube, das hat was damit zu tun, was quasi die Null-Lautstärke ist. Ich kann es nicht erklären. Okay. Ich habe es versucht, ich kriege es nicht hin. es ist einfach eine bestimmte Lautstärke.
Das ist super, weil ich wollte es gar nicht erst versuchen, mir wäre es genauso gegangen. Aber vielleicht, wenn wir den Link finden, dann packen wir den natürlich in die Shownotes. Das ist sehr, sehr interessant, weil gerade Auphonic hat es ja so ein bisschen mit eingeführt, würde ich sagen, oder ist da vielleicht auch eine treibende Kraft, zumindest im deutschen Podcast-Umfeld. Und da Podigee ja im Hintergrund auch Auphonic nutzt, ist es auch so, dass alle Podcasts bei Podigee mit dieser Standardlautstärke abgemischt werden am Ende. Und das führt dazu, dass man als Hörender dann ein sehr, sehr angenehmes Erlebnis hat, weil die Lautstärke nicht wahnsinnig stark rauf und runter geht.
Ich weiß noch, das war ein ganz großes Ding, die Podcasts vom Deutschlandfunk, die waren notorisch zu leise. Also ganz, ganz lange waren einfach alle Deutschlandfunk-Podcasts wahrscheinlich auf so minus 18, minus 20 LOFFs abgemischt. Wahrscheinlich, weil dann irgendwie so ein Radioingenieur gesagt hat, ja, das ist halt Standardradio, das machen wir jetzt auch bei einem Podcast so. Oder wahrscheinlich, weil die Produktion fürs Radio gleich so in der Lautstärke abgemischt wurden. Und da haben sich so lange Leute auf Twitter beschwert. Einer sehr prominenter war der Holgi, der immer auf Twitter gesagt hat, eure Podcasts sind zu leise. Der auch selber Deutschlandfunk-Podcast teilweise oder für den Deutschlandfunk gearbeitet hat, bis das dann mal umgestellt wurde. Das war ein großes Hurra, als der Deutschlandfunk seine Podcasts lauter gemacht hat.
Mir fällt jetzt spontan tatsächlich nur noch ein Podcast ein, wo mir das störend auffällt, dass er zu leise ist, regelmäßig, also wo das auch nicht nur so mal eine Episode, aber wirklich konsequent durch die Bank, und das ist der von Frau Merkel. Muss man aufpassen. So. Ja. Ich habe heute mal noch ganz kurz nach Apps geguckt. Also wir wollen jetzt nicht alle Apps durchgehen und Funktionen, weil dann ist unsere Podcast-Episode morgen wieder veraltet. Aber es gibt ja dann doch schon so ein paar Features und ein paar Dinge, die herausstechen, wie wir es jetzt gerade auch schon besprochen haben. Eins ist mir dabei noch begegnet. Kennst du Laughable?
Also L-O-F-E?
Lachen, Entschuldigung, das ist meine schlechte Aussprache.
Laughable. Ah, okay, nee, sag mir nichts.
Das ist ein ganz geiler Ansatz. Das ist eine Podcast-App, die nur sich um Comedy-Podcasts dreht. Und
aha, okay.
Die hat natürlich dann, wenn du dich ja auf so ein sehr enges Feld setzt, hat die ein paar ganz, ganz coole Features eingebaut, zum Beispiel eine Personensuche. Also du kannst nach verschiedenen Comedians suchen und siehst dann, welche Podcasts die vielleicht selbst haben, aber auch in welchen sie zu Gast sind.
Das ist mega geil.
Das ist mega. Also das würde ich mir auch für andere Kategorien oder übergreifend sogar wünschen. Ne? Ich meine, es gibt ja so Podcast-Blasen, wo man dann irgendwann die Leute so ein bisschen kennt oder zumindest, wenn man regelmäßig hört, das Gefühl hat, die Leute zu kennen. Und da die sich ja oft auch untereinander so als Gast vielleicht mal austauschen oder gegenseitig besuchen, fände ich sowas übergreifend als Standardfunktion eigentlich total mega.
Das war ja so ein bisschen der Traum von Podlove. Da gibt es ja, deswegen ist das auch noch in Podigy, gibt es ja auch ein Kontributorenfeld,
ja.
Was mittlerweile, glaube ich, nur noch für Transkripte verwendet wird. Das war ja auch mal die ausgehende Idee von
genau.
Podlove und den Shownotes, also shownote.es, diesem Shownotes-Konglomerat, dass man halt Leute vertecken kann und dann halt sehen kann, in welchen anderen Folgen die aufgetaucht sind. Ich glaube, also bis jetzt auf das, was du mir jetzt gezeigt hast, kenne ich da kein anderes Projekt, was das aktiv noch verfolgt. Was eigentlich sehr schade ist, weil das ist das, was man bei so einem wachsenden Podcast-Feld eigentlich bräuchte.
Und ich weiß auch nicht, ob das bei Podlove, du sagst, das war der Ansatz, vielleicht kommt es uns jetzt auch nur so vor, als wäre das so ein bisschen irgendwie eingeschlafen, aber wahrscheinlich auch nur, weil es keine App so richtig, so richtig aufgegriffen hat.
Ja, genau.
Ne? Also es ist immer noch da und es wird immer noch von vielen gepflegt und gerade die Podcasts aus diesem Podlove-Universum, da sieht man, das ist es recht konsequent gepflegt mit Bildern und mit Link und mit Personen und so.
Wie lange ich stundenlang für Kontributoren gepflegt habe, irgendwie alle Links von den Leuten, was sie gemacht haben, rausgesucht genau. haben. Also ich war da auch sehr streng dabei und das ist halt wirklich sehr schade, weil man dann auch nicht so, ich glaube, Fyd hat das auch mal probiert, weil man dann auch nicht so Netzwerke so sich anzeigen lassen kann. Also ich finde eine Person gut, was macht die doch alles und wo war sie hier zu Gast und welche anderen Podcasts machen die anderen Leute? Und das würde dann auch die Auffindbarkeit von Podcasts wahnsinnig erhöhen, weil man ja, gerade wenn Podcast so über die Persönlichkeit geht und da wäre so ein System super praktisch.
Also bei Fyd, da können wir dann auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, was Fyd ist und wofür man Fyd alles benutzen kann. Aber da habe ich tatsächlich auch das Gefühl, wenn ich die Seite von einem Podcast öffne, gibt es ja immer so eine Laufleiste mit Podcast-Covern, die mir dann empfohlen werden. Und da habe ich sowieso das Gefühl, dass der sehr, sehr treffgenau so diese Ecke trifft, in welcher der Podcast so leutemäßig ist. Ne? Also dass Leute, die sich gegenseitig auch als Gast besuchen würden, tauchen dann da plötzlich mit ihren Podcasts auf oder wirklich sehr ähnlich gelagerte Podcasts. Würde ich mich echt mal dafür interessieren, ob da im Hintergrund dieses Kontributoren-Feature genutzt wird oder ob das irgendeine andere Mechanik ist. Wissen wir nicht, ne? Müssen wir mal direkt
fragen. Musst du den Christian einladen in den Podcast?
Das werden wir auf jeden Fall mal machen, glaube ich, wenn er denn kommen mag. Genau, wir haben jetzt über Apps geredet, gerade so über diese viele Netflixe des Podcastings reden wir jetzt an der Stelle mal nicht, weil so Walled Garden und so, das ist eigentlich nichts, was wir so, kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, das ist jetzt
da ist auch das Thema Veralten sehr schnell.
Genau, und das ist auch nichts, womit ich mich schon eingehender beschäftigt hätte, weil ich das persönlich einfach nicht so spannend finde. Aber wir können ja mal vielleicht noch über die Hardware reden zum Sprechen, denn ich habe das Gefühl, dass jetzt, wir sind ja in der dritten Podcast-Welle, wenn man so will, oder vielleicht, wenn man Corona als eigene Welle zählt, sind wir vielleicht auch in der vierten Podcast-Welle, ich weiß nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die gerade durch diese Verfügbarkeit von Bluetooth-Lautsprechern ganz stark beflügelt wurde. Also dass man gerade jetzt, wo jeder hat sein Handy irgendwie einstecken und man hat aber auch im Auto die Möglichkeit, irgendwie das Handy mit Bluetooth anzuschließen oder mit den ganzen Smart Speakern, die es ja heutzutage so gibt, haben ganz viele Leute jetzt auch viele von diesen Dingern zu Hause stehen. Und ich glaube, dass das einer der wesentlichen Treiber ist, gerade von dieser aktuellen Podcast-Welle. Siehst du das auch so?
Ja, also wie du schon am Anfang gesagt hast mit dem iPod Touch, man muss natürlich die Gelegenheit dazu haben, einen Podcast zu hören. Und ich merke, ich habe das in der Corona-Zeit ganz stark gemerkt, dass ich gerade am Anfang mein Podcast-Hördurchschnitt ist ganz tief runtergefallen, weil ich einfach nicht mehr die Gelegenheit dazu hatte, weil ich habe hauptsächlich halt mobil Podcast gehört, also im Zug, im Auto und so weiter und so fort. Wenn man dann halt dort keine Gelegenheit hat, einen Podcast abzuspielen, dann ist es natürlich schlecht. Und dadurch, dass jetzt jedes Auto mindestens einen Klinkenanschluss hat, kann man doch davon ausgehen, dass Leute beim Pendeln wesentlich mehr Podcast hören als früher. Ich kenne das von meiner Freundin, die hat das Podcast hören für sich entdeckt, als sie angefangen hat, mit dem Auto zu pendeln, weil sie dann alle drei Fragezeichen-Folgen schon mal durchgehört hatte und nicht nochmal von vorne anfangen wollte. Und dann hat sie halt Podcast angefangen zu hören und ist halt so in diese Welt reingekommen. Und ich vermute, wenn sie im Auto nicht die Gelegenheit dazu gehabt hätte, Podcast zu hören, dann wäre sie da auch nicht auf den Trichter gekommen.
Ja, ich habe da auch so mehrere Zyklen durchgemacht mit dem Auto, weil also ich glaube, mein neuestes Auto ist so 8 Jahre alt, 9 Jahre alt, selbst da ist das mit dem Bluetooth und dem Klinkenanschluss noch ein Problem. So. Und ich habe schon viele, viele Schmerzen auf mich genommen, um Handys mit Autoradios zu verbinden. Also es gab lange Jahre, wo das wirklich ganz, ganz schwierig war, wo man dann so Stecker hatte, die dem Radio gegenüber so tun, als wären sie ein CD-Wechsler. Und dann auf der anderen Seite aber das Handy irgendwie per Klinke oder per Bluetooth verbinden. Also so ganz wilde Dinge oder auch so FM-Transmitter. Also wo man das Handy anschließt und dann hast du quasi einen kleinen Radiosender in deinem Auto, der dann das direkt...
sozusagen dein eigener Piratensender.
Genau, der dann direkt in dein Radio funkt. Aber das macht in Deutschland auch keinen Spaß, weil da die Sendeleistung so stark beschränkt ist, dass du selbst im eigenen Auto kaum sinnvoll nutzen kannst. Oder weil dann immer irgendwelche anderen Radiosender von außen dazwischen funken. Also das war auch... Also sehr viel Schmerz hatte ich in der Zeit. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich irgendwann... Als ich ja so mit, ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich, als ich meine Ausbildung angefangen habe und wirklich dann regelmäßig Auto gefahren bin, habe ich recht schnell gemerkt, Radio gibt mir nichts. So mit Radio kann ich nicht glücklich werden, wenn ich jeden Tag 2 Stunden im Auto sitze. Und dann war die Zeit, wo man so ganz viele CDs gebrannt hat. Ja, da gab es dann irgendwie Hörbücher zum Download und die habe ich dann fleißig auf CD gebrannt, was aber auch irgendwie so ein bisschen schäbigen Beigeschmack hatte, weil man die hat mal einmal gehört und dann hatte man irgendwie stapelweise CDs rumliegen, die eigentlich nur Sondermüll waren. Und dann kam glücklicherweise für mich Podcast so und seitdem hänge ich auch da an der Nadel und das hat auch ganz viel mit Pendeln zu tun. Ja, also auch da kam, glaube ich, der Wunsch in mir entsprungen, Podcast zu hören. Hast du schon mal, ist jetzt ein großer Sprung aus dem Auto raus, hast du schon mal Knochenschallkopfhörer verwendet, um Podcast zu hören?
Dein Podcast-Kollege, der Philipp, genau. Der hatte die mal dabei und ich durfte mir die mal aufsetzen. Aber regelmäßig verwendet hab ich die bisher noch nicht.
Also das ist ja so ein, der schwört da drauf, weil es dir anders als, also es klingt natürlich anders und es klingt auch, bei Podcasts klingt es erträglich, bei Musik ist es, glaube ich, echt unbrauchbar. Und er schwört aber darauf, vor allem, weil du es im Straßenverkehr eben benutzen kannst, ja. Ohne dass du komplett die Umgebung ausblendest. Und das ist ja so mit Over-Ear oder ich weiß nicht, wie das Gefühl bei Earpods ist, aber ich habe klassischerweise Over-Ears, dass ich auch wirklich immersiv in meinem Podcast versinken kann. Aber das hat halt die Gefahr, dass der Straßenverkehr schon gefährlich wird mitunter.
Ja, das stimmt. Deswegen, also ich höre im Auto eigentlich nur über Lautsprecher. Ich habe jetzt ganz neu die AirPods Pro, also die Noise-Canceling-Version der Apple AirPods. Und die haben echt ein ganz cooles Feature. Also die machen halt auch zu. Also wenn die aktiv sind, dann machen die halt die Umgebung zu. Aber die haben quasi auch das Gegenteil. Also die können diese Mikrofone, die da drin verbaut sind, auch so nutzen, dass sie quasi den Schall aktiv zu dir durchleiten. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das beim Autofahren funktioniert, aber wenn ich halt irgendwie Podcast hören möchte, aber trotzdem noch von meiner Umgebung irgendwie was mitbekommen möchte, dann mache ich dann diesen Transparenzmodus an und dann hört man eigentlich noch ganz gut, also sogar besser, als wenn man die AirPods einfach nur passiv drin hat, hört man noch besser seine Umgebung. Also das wäre dann sozusagen die Alternative zum Knochenschall-Kopfhörer.
Verstärken die auch? Ist das so, kann man die als Hörgerät so ein Stück weit verwenden?
Ja, das geht sogar mit den normalen AirPods. Also Apple hat schon sehr lange diese Accessibility-Funktion, dass du dein iPhone irgendwo hinlegen kannst als Mikrofonquelle und dann als an deine AirPods anschließen kannst. Genau aus dem Grund, dass die Leute, die halt schlecht irgendwas hören, irgendwie gehen zum Vortrag, sagen, hier, pass auf, ich höre schlecht, kann ich dein iPhone auf den Tisch legen und tun dann ihre AirPods rein und hören dann den Vortragenden besser.
Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mich da auch mal näher damit befassen. Und was ich gerade noch sagen wollte, also ja, im Auto sollte man sowieso nicht mit Kopfhörer hören. Also das habe ich mit Straßenverkehr gar nicht gemeint. Da habe ich tatsächlich, den Fußgänger vor Augen. Selbst am Fahrrad, glaube ich, würde ich nicht mit Kopfhörern. Würde ich
nicht machen.
Ist nicht zu empfehlen. Aber als Fußgänger ist es ja schon, wie soll ich sagen, ist es vertretbar, glaube ich. Aber man muss halt auch mit erhöhter Aufmerksamkeit dann durch den Verkehr gehen.
ich benutze halt gerne diese Transparenzfunktion an der Kasse am Supermarkt, ja. Weil man dann doch hin und wieder doch gerne hören möchte, was der Kassierer oder die Kassiererin zu einem sagt. Und weil ich dann doch zu faul bin, die AirPods rauszunehmen, weil dann liegen sie in der Hand, muss in die Hosentasche tun, das ist ein ganz großer Aufwand, dann ist es doch ganz praktisch, wenn man diesen Transparenzmodus anhat, um dann doch noch zu verstehen, irgendwie sagt der Karte geht nicht oder, keine Ahnung, legen sie mal Pfand auf Band oder so. Nur ausgestiegen.
Ich bin da ja auch da immer mit meinen Over-Ear unterwegs und das hat den Vorteil, dass jeder dir ansieht, dass du gerade nicht, hören kannst quasi, also dass du nicht, wie bei Earpods, die bemerkt man ja oft nicht, aber so große, dicke Over-Ear, die sieht man dann schon, aber es ist halt mitunter auch so ein bisschen asozial, ne? Also sich dann so bewusst von Leuten abzugrenzen, das kommt nicht bei jedem gleichermaßen gut an.
Ja, gerade bei Over-Ears ist es dann nochmal ein bisschen offensichtlicher, dass man nicht mit den Leuten reden möchte.
Ja, ja, was ich ganz gut finde, so in den meisten Fällen will ich ja auch nicht mit den Leuten reden. So. Wenn wir jetzt mal nochmal in die Apps wirklich reingehen, kannst du da so mal Funktionen irgendwie aufzählen, die für dich da beim Hören überlebenswichtig sind oder sagst, okay, ohne die kann ich überhaupt nicht mehr Podcast hören oder vielleicht gibt es auch welche, die genau das Gegenteil sind, also die für dich komplett überflüssig sind, aber trotzdem in jedem Podcatcher verbaut?
Also ein ganz großes überlebenswichtigste Funktion bei mir ist SmartSpeed. Ich höre keinen Podcast mehr ohne SmartSpeed. Für mich klingt das mittlerweile auch komisch, wenn ich Podcasts ohne SmartSpeed höre, weil die Leute dann so lange Pausen machen und das macht mich wahnsinnig. Also SmartSpeed habe ich immer an, dann habe ich meistens auch noch generell die Geschwindigkeit ganz dezent hochgedreht, so auf 1,1, 1,2, hängt so ein bisschen vom Sprecher ab. Das sind so die Sachen, die für mich so das Podcast-Erlebnis perfekt machen. Dann bei den Playlists, ich habe halt so eine Playlist, wo alles reinläuft. Und dann habe ich noch eine Reihe an anderen Playlists, die so einerseits thematisch sortiert sind. Also irgendwie Science-Fiction-Podcast, irgendwie Tech-Podcast, klar. Dann habe ich auch teilweise Podcasts nach Personen sortiert, also von Leuten, die tendenziell recht viele Podcasts produzieren, also verschiedene Projekte. Von denen ich dann auch alle hören möchte. Dann habe ich hier zum Beispiel das Christiane Attig Podcast Universe mir aufgemacht oder aus dem amerikanischen Raum hier die McElroy Brothers, habe ich da eine Playlist für, wenn ich da mal so Lust habe, quasi themenorientierten Podcast zu hören. Aber ansonsten, ja, höre ich mich eigentlich durch meine allgemeine Playlist durch, immer auf ein bisschen erhöhte Geschwindigkeit. Und das andere, was ich würde sagen, nicht überlebenswichtig ist, aber was ich doch sehr penibel pflege, ist mein Podcast-Tagebuch. Das ist ein bisschen speziell. Das ist auch keine App, das habe ich mir alles selber zusammengebaut. Also was ich gerne mache, ist, ich weiß gerne sehr genau, wie viel Podcast ich höre. Und ich habe mir da mit Apple Shortcuts, Ift und Google Sheets ein System zusammengebaut, was mittlerweile recht gut funktioniert. Das funktioniert so, dass ich quasi, wenn ich eine Folge gehört habe, den Podcast über die Overcast-Teilen-Funktion teile. Da wird ja so eine Webseite von Overcast generiert, wo dann der Podcast angezeigt wird, den man dann teilt. Und die ist immer gleich aufgebaut. Und dann habe ich mir so ein bisschen mit Regular Expressions und Google Apple Shortcuts mir das so zusammengeschustert, dass dort immer der Titel der Episode, der Titel des Podcasts und die Podcast-Dauer rausgelesen wird und dann über Ift und Webhooks an einen Google-Sheet weitergegeben wird, wo das dann in so eine lange Liste eingetragen wird und dann werden daraus Statistiken generiert, wo ich dann sehe, wie viel habe ich am Tag gehört, ich sehe auch, wie viele Folgen ich von einem bestimmten Podcast gehört habe, also sehe dann, von welchem Podcast ich die meisten Folgen gehört habe und daraus mache ich mir dann so eine Verlaufstatistik, wo ich jetzt zum Beispiel sehr genau sehe, also ich habe da jetzt ein riesen Loch in der Mitte, wo diese Kurve ganz stark nach unten ging vom 14. März bis so ungefähr 28. April, wo ich halt diese Phase hatte, wo ich ganz wenige Podcasts gehört habe, weil ich halt nicht mal gependelt bin. Danach, und ich weiß auch genau, warum das jetzt wieder hochgegangen ist, habe ich mir nämlich Schlafkopfhörer gekauft, also so ein Stirnband mit Kopfhörerfunktion, wo ich dann beim Einschlafen wieder ein bisschen Podcast hören kann. Und seitdem ist auch die Kurve wieder ein bisschen hochgegangen und ich habe mich jetzt so bei rund 3 Stunden pro Tag wieder eingependelt.
3 Stunden pro Tag. Also das ist Wahnsinn, weil eigentlich, also A, das ist mal komplett azyklisch eigentlich das Verhalten, weil insgesamt der Podcast-Konsum in der Zeit, zumindest in Deutschland, extrem in die Höhe geschnellt ist. So. Mhm. Und B, würde mich mal interessieren, ob es noch irgendjemanden gibt, der so viel Schmerz und Arbeit auf sich nimmt, nur um sein eigenes Hörverhalten zu analysieren. Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ja, also mittlerweile ist es nicht mehr so viel Schmerz, weil jetzt steht
jetzt der Shortcut. Jetzt läuft's dann, ja.
Genau. Das können wir auch gerne in die Shownotes packen für die Leute, die sich das mal ausprobieren wollen. Das sollte eigentlich im Grunde mit jedem Gerät funktionieren. Voraussetzung ist, dass man halt Overcast benutzt, weil ich das jetzt auf diese Overcast-Seite all feinjustiert habe, aber könnte man theoretisch auch mit Pocketcast machen. Und genau, halt Google Sheets, IFT, ist ja alles kostenlos, kann man sich einfach zusammenklicken. Und ja, ich glaube, dieses Antizyklische, ich glaube einfach, dass die insgesamte Podcast-Hörzeit hochgegangen ist, weil sehr, sehr viele Leute Podcast für sich neu entdeckt haben.
Genau.
Und ich glaube, dadurch ist es in der Masse eher hochgegangen.
Also bei mir ist es vorher schon ein bisschen runtergegangen, als ich mich damals selbstständig gemacht habe und dann eben nicht mehr pendeln musste. Da ist es bei mir runtergegangen, von daher war ich dieser Entwicklung so ein bisschen voraus, aber genau, die Allgemeinheit, die jetzt Dr. Drosten und Co. Entdeckt hat, die sorgen, glaube ich, für diesen sprunghaften Anstieg. Die Leute, die vorher schon aktive Hörer waren, für die hat sich wahrscheinlich das eher in eine andere Richtung verändert. Was ich auch interessant fand jetzt an deinen, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, deswegen muss ich jetzt nochmal kurz zurückspringen, dass du wirklich nur mit 1,1-facher Geschwindigkeit hörst. Ich habe jetzt gerade mal meine Podcast-App aufgemacht und ich habe gesehen, ich habe durch dieses Smart-Speed-Feature exakt 0 Sekunden eingespart bisher, aber durch den variablen Speed schon 15 Tage und 6 Stunden. Und das bei einer Gesamthörzeit von jetzt mit dieser App 66 Tagen. Also ich spare relativ viel durch eine hohe Geschwindigkeit. Gerade bei deutschsprachigen Podcasts, wenn ich mich ein bisschen warm gehört habe, bin ich so bei 1,7, 1,8. War auch schon mal ein bisschen höher, dann war es aber kein so richtiger Genuss mehr. Und bei englischsprachigen komme ich so mit 1,1, 1,2, je nach Aussprache ganz gut durch.
Also es hat bei mir verschiedene Faktoren. Ich sehe leider in Overcast nicht, wie viel ich durch erhöhte Geschwindigkeit eingespart habe. Das sagt mir nur, dass ich 89 Stunden durch Smart Speed gespart habe, über die letzten anderthalb Jahre. Es hängt einerseits davon ab, wie oft ich diesen Podcast höre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Podcast 10 Folgen hintereinander hören würde, könnte ich, glaube ich, so nach 2 Folgen die Geschwindigkeit auch hochsetzen, ja, weil ich dann schon gewöhnter drin bin. Und wenn ich dann eine lange Pause habe, muss ich die Geschwindigkeit erstmal wieder ein bisschen runtersetzen. Dann auch im Auto. Im Auto mache ich es immer auf einfache Geschwindigkeit, weil ich da das dann wirklich Probleme habe, bei den ganzen Störgeräuschen drumherum noch mitzukommen. Dann, wie du auch gesagt hast, bei englischen Podcasts mache ich es dann auch noch ein bisschen langsamer. Und ja, ich glaube, also so zwischen 1,3, also 1,1 ist so die Standardeinstellung. Jeder Podcast ist bei mir erstmal bei 1,1 und dann taste ich mich so ein bisschen dran und manche Podcasts kriegen 1,3, manche 1,2. Aber bei mir, da merke ich schon, das ist dann nicht mehr schön. Also es gibt natürlich auch Leute, ich kenne Leute, die hören ihre Podcasts auf zweifache oder dreifache Geschwindigkeit. Das ist dann schon wirklich sehr anstrengend. Und ich brauche es nicht viel schneller, sondern so einfach so, dass es halt irgendwie flott klingt und dass man merkt, okay, man hängt quasi gedanklich nicht dem Podcast voraus, sondern eher so ein bisschen hinterher. Das ist für mich so das optimale Hörerlebnis.
Also ich brauche das tatsächlich, um überhaupt nur annähernd meinem Backlog Herr zu werden. Also ich schaffe es trotzdem nicht und muss immer wieder Dinge dann wieder rauswerfen oder überspringen, die ich eigentlich hören wollte, aber ich schaffe es dann einfach aufgrund der Masse nicht und von daher fühle ich schon immer so einen gewissen Zwang, schneller zu hören.
Ja, genau, das will ich halt vermeiden, dass ich irgendwie mich zum Hören zwingen muss oder zum Hören bestimmte Episoden zwingen muss. Ein anderes Feature, was für mich eher überlebenswichtig ist, ist die Einstellbarkeit, ob eine Folge automatisch heruntergeladen wird oder nicht. Es gibt so ein paar Podcasts, wo ich auf jeden Fall weiß, okay, ich will die Folge hören, sobald sie draußen ist, da wird die Folge auch sofort runtergeladen. Bei anderen Podcasts wird die Folge erst gar nicht runtergeladen. Und dann gibt's ganz viele Podcasts, die ich zwar abonniert habe, aber die neuen Folgen werden nicht geladen. Das ist so ein Feature von Overcast, wo man sagen kann, subscribe to all new episodes. Und das ist standardmäßig halt angemacht, dass es halt sich wie ein ganz normaler Podcast verhält. Also wenn eine neue Folge rauskommt, wird sie auch als neu angezeigt. Das kann man aber auch ausmachen und dann quasi sich die Folgen manuell abholen. Ja. Und das mache ich dann halt gerne, wenn ich merke, okay, irgendwie in meiner aktuellen Playlist ist nicht so viel Spannendes drin. Dann schaue ich mal bei den Podcasts, wo ich gesagt habe, okay, die abonniere ich, die finde ich irgendwie spannend, aber die will ich halt nicht jedes Mal hören und dann schaue ich, was da erschienen ist und ziehe mir davon ein paar Sachen in meine Playlist. Und so habe ich halt ein gestaffeltes System von Podcasts, wo ich wirklich jede Folge höre, bis hin zu Podcasts, wo ich vielleicht 1-2 Folgen im Jahr höre.
Genau, das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, weil deckt sich, glaube ich, ziemlich mit dem, was ich auch mit Pocketcasts mache. Also es gibt so diese unterschiedlichen Notifizierungsmöglichkeiten, die du haben kannst. Also du kannst dich quasi über neue Folgen benachrichtigen lassen und dann aktiv entscheiden, runterladen oder nicht. Du kannst dich benachrichtigen lassen und aber trotzdem auch einen automatischen Download anstoßen. Du kannst einen automatischen Download anstoßen, ohne dich benachrichtigen zu lassen. Und dann kannst du immer noch auch einstellen, was nach diesem Download passiert, ob es dann automatisch in die das als nächstes Hörenliste wandert oder nicht. Und ich habe es mir so gemacht, ich habe quasi eine smarte Playlist angelegt, wo alle heruntergeladenen Episoden automatisch in einer Playliste sind. Und ich da dann nochmal quasi, das ist nochmal so eine Zwischenstufe zwischen den Episoden und dieser Up Next Playlist, damit die nicht dauernd voll läuft quasi. Also dann kann ich da immer nochmal reingucken, was ich dann wirklich hören will und was ich vielleicht doch nochmal rausschmeiß.
Ja, also Pocket Cast ist da wesentlich einfach versatiler im Vergleich zu Overcast, das ist da ein bisschen konservativ. Finde ich so ein bisschen schade, aber ich habe jetzt auch keine Lust, wieder die Podcast-App zu wechseln.
Ja, das macht man auch nicht so einfach. Einfach so Podcast-App wechseln, das muss man sich schon... Nee, das ist
ein großes Commitment.
Das muss man sich ein paar Jahre überlegen, finde ich. Und ich denke bei Pocket Cast noch drüber nach, weil gerade da, wenn man dann nochmal an so individuelle Podcast-Einstellungen denkt, wie jetzt gerade mal gesagt, okay, wir hören auch nicht jeden Podcast mit der gleichen mehrfachen Geschwindigkeit, also kann man das auch nicht global einstellen, sondern man muss es auf Podcast-Ebene einstellen. Und gerade da, finde ich, hat Pocket Cast mit diesem letzten Update das so ein bisschen unglücklich gelöst. Also sie haben diese individuellen Einstellungen pro Podcast relativ weit versteckt. So, man ist auf der Episode, man kann da sagen, okay, ich will die jetzt anhören, ich will die in irgendeine Playlist schieben. Aber um von da dann wirklich zum Podcast zu kommen, zu den individuellen Einstellungen vom Podcast und dann zu den individuellen Geschwindigkeitseinstellungen, ist ein relativ weiter Weg. Das war früher einfacher. Da bin ich ein bisschen traurig.
Auch noch ein cooles Feature, was, glaube ich, Pocket Cast und Overcast können, ist dir sagen, wie oft eine Folge erscheint, wenn das regelmäßig erscheint. Also hier habe ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, was kann ich denn hier als Beispiel nehmen? Ja, die Mikroökonomen, die erscheinen wöchentlich, und dann habe ich hier Sendungsbewusstsein, das erscheint so unregelmäßig, dass hier gar nichts dabei steht. Das finde ich auch mal ganz gut, um so ein bisschen abzuschätzen, ob man den Podcast sich in die Liste legt.
Genau, worauf lasse ich mich eigentlich ein, ja. Und was lange diesen Apps auch gefehlt hat, was jetzt glücklicherweise sich auch durchsetzt, ist, dass man einzelne Episoden auch anhören kann, ohne den Podcast gleich zu abonnieren. Ja. Das war lange Zeit auch scheinbar ein Konstrukt, das die Podcast-Macher nicht so auf dem, oder die Podcast-App-Macher nicht so auf dem Schirm hatten.
Ja, das ist, ich glaube, das war den Leuten, die diese Apps programmieren. Ich vermute mal, Leute, die Podcast-Apps bauen, sind Podcast-Vielhörer. Also die werden dann wahrscheinlich auch die Podcast gleich abonnieren und sind gar nicht drauf gekommen, dass Leute nur eine Folge eines Podcasts hören wollen.
Ja, und da kommen wir jetzt dann gleich auch nochmal dazu, wenn man so an Empfehlungen und an wie man denn überhaupt einzelne Episoden oder auch Dinge, die keine Episoden sind, vielleicht in seinen Podcatcher reinkriegt. Aber ich will noch ein bisschen bei den Podcatcher-Funktionen bleiben erst. Mhm. Nutzt du denn tatsächlich Shownotes?
Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist einer meiner großen, im Englischen würde man sagen Pet Peeve, also meiner kontinuierlichen Verärgerung über bestimmte Podcast-Apps, die keine Shownotes anzeigen. Das finde ich furchtbar. Deswegen, also ich würde keine Podcast-App benutzen, die keine Shownotes unterstützt, weil ich finde, das ist das, was das Podcast-Erlebnis erst so richtig schön macht, weil man dann sich nicht merken muss, wenn irgendwas im Podcast erwähnt wurde und wenn das halt auch ein guter Podcast ist, der seine Shownotes gut pflegt, ist dann noch eine ganz andere Sache, weil dann ich immer die Sicherheit und die Entspanntheit habe, okay, das muss ich nicht mehr merken, das kann ich dann noch später oder in 2 Jahren, wenn ich die Folge nochmal aufrufe, mir nochmal anschauen, und da wird dann alles schön fein und säuberlich verlinkt und dann kann ich genau sehen, wo ich dann hingehen muss, auf welche Webseite. Also ich bin ein großer Fan und Verfechter der Shownotes.
Bin ich auch, und da muss ich jetzt aber trotzdem auch mal einen Appell an die Allgemeinheit loslassen. Also einmal an die Podcast-Machenden, pflegt eure Shownotes und bitte auch möglichst ausführlich und bitte auch mit richtigen Links drin und allem. Und zum anderen bin ich aber auch nicht ganz glücklich mit der Ist-Situation in den Podcatchern, weil oft ist ja so, dass du eine Episode zu Ende hörst und dann wird sie von deinem Telefon gelöscht automatisch und verschwindet irgendwo. Also du findest sie dann vielleicht in irgendeiner Angehört-Liste, die irgendwo tief in der App versteckt ist, aber sie ist dann erstmal nicht mehr präsent. Und damit sind auch die Shownotes erstmal weg. Jetzt weiß ich nicht, wie man das besser lösen könnte, aber ich hätte das gerne ein bisschen prominenter. Also ich hätte gerne meinetwegen so eine wöchentliche Zusammenfassung von gehörten Podcast-Episoden und da nochmal alle Shownotes, so zum Beispiel per E-Mail. So, das wäre völlig, völlig absurder Medienbruch, aber um da wirklich mehr aus diesen Shownotes noch rauszuziehen.
Ja, also ich sehe da noch nicht mal so den Medienbruch, weil E-Mail-Newsletter sind da eh gerade ganz groß wieder im Kommen. Ist auch wieder ganz obskur. Newsletter werden wieder populär, aber das ist ein anderer Podcast. Ich habe natürlich das nicht so eingestellt, dass die Folge automatisch gelöscht wird, weil ich muss sie ja erst mit meinem Shortcut ja checken.
Ach so.
Deswegen lösche ich alle meine Folgen manuell. Von dem her habe ich das Problem jetzt erstmal nicht.
Ach, das ist ein manueller Prozess bei der. Ach
ja, okay. Ja, also ich muss quasi verstehe. Immer, wenn die Folge vorbei ist, dran denken, okay, kurz auf Teilen klicken, das läuft dann automatisch durch und dann passt das. Und da ich das jetzt ja mittlerweile schon seit, warte, ich weiß gar nicht, ich weiß ja auch ganz genau, wann ich da mit dem Quatsch angefangen habe, weil ich das schon seit 13. Oktober 2019 mache, habe ich mittlerweile das auch schon im Muskelgedächtnis, dass ich immer weiß, okay, jetzt ist die Folge da vorbei, kurz tracken und dann kann die Folge auch.
Also selbst wenn du mit deinem Stimmbad im Schlaf hörst, kann dein Daumen das machen, ohne dich zu wecken.
Ja, that's the dream, ich sag's dir. Meistens mache ich dann am Morgen danach.
Also ohne dann dieses Fass jetzt nochmal für dich aufmachen zu wollen, aber schau dir mal G-Potter an. Das könnte vielleicht da nochmal dir ein Level an Automatisierung ermöglichen, das dir vielleicht aktuell noch fehlt.
Ja, ich werde mir das anschauen. Ich hatte da auch schon andere Projekte mal mir angeschaut, die aber alle nicht so geil waren. Muss man mal schauen. Ein anderes, ich habe auch noch einen zweiten Shortcut, den ich nur so sporadisch nutze für Lesezeichen, weil das ist ein Feature, was mir ganz, ganz stark fehlt in den meisten Podcast-Apps. Ich weiß nur eine App, die Lesezeichen nativ unterstützt oder also so auf dem Level, die ich sie brauche, nämlich die Podcat. Das ist tatsächlich auch eine deutsche Podcast-App, die unterstützt, wo man, also bei der Podcat ist das eigentlich ganz geil gelöst, da gibt's Lesezeichen und du kannst ja auch so Emojis machen, wo du dann sagst, okay, die Stelle fand ich besonders gut, bei der Stelle habe ich mir eine Frage gestellt, hier, die fand ich besonders blöd und mache ein böses Smiley hin. Und das Level an Vertaggung und wie es eigentlich auch bei Soundcloud ginge, das wünsche ich mir in Podcast-Apps, weil das fehlt mir noch ganz stark und da habe ich mir so einen Shortcut gebaut, wo ich dann im Grunde das Gleiche mache, wie wenn ich die Episode checken würde. Da wird dann halt auch nur noch die Zeitmarke von der Stelle angefügt, wo ich gerade bin. Und dann kann ich noch so einen kleinen Text dazu schreiben, warum ich mir die Stelle merken möchte und dann wird das in meine Apple-Notizen abgelegt. Weil das fehlt mir noch nativ bei den meisten Podcast-Apps, die ich kenne.
Ja, bin ich komplett bei dir. Wenn wir jetzt dann auch über den Punkt reden, was uns vielleicht noch fehlt in der wunderbaren Welt der Podcast-Apps, wäre gerade so die Interaktions- bzw. Feedback-Möglichkeiten so ein Punkt, wo ich auch keine Lösung parat habe, ne? Wo ich nur den Ist-Zustand bemängeln kann und auch sagen muss, in den meisten Fällen bin ich als Hörender gar nicht im Modus, um irgendwie zu interagieren oder zu antworten. Aber wenn dann so ein Moment kommt, wo jemand was sagt, dass ich sage, oh, das muss ich mir jetzt unbedingt merken oder da muss ich unbedingt auf Twitter drauf antworten oder da muss ich unbedingt meinen Freunden von erzählen, so dann fehlen mir genau die Möglichkeiten. Und da kann man, glaube ich, noch nachlegen. Und da Kapitelmarken sind da beispielsweise schon was, sind schon ein Schritt in die richtige Richtung, sind jetzt nicht genau für dieses Problem gedacht, aber sind auch was da so ein Stück weit den Schmerz zum gezielten Anspringen von Episodeninhalten schon ein bisschen lindern kann. Aber auch da sehe ich bei vielen, dass sich das noch nicht so richtig durchgesetzt hat.
Ja, Kapitelmarken sind, glaube ich, ein ähnliches Problem wie Shownotes, werden von größeren Podcast-Apps, die sehr modern sind aktuell, wie Spotify, nicht unterstützt, was ich auch nicht verstehe, weil im Grunde muss man da eigentlich auch nur den RSS-Feed wie jede andere App auch auslesen, also da wird nichts Geheimes oder Proprietäres gemacht und ich finde, Kapitelmarken sind nicht nur für die Hörer praktisch, sondern auch für die Podcast-Produzenten selber, weil ich habe das ganz oft bei meinem eigenen Podcast schon so den Fall gehabt, ich weiß, wir haben über ein Thema geredet. Ich kann das auch genau wissen, in welcher Folge, weil ich mir dazu Shownotes gemacht habe, aber ich weiß es nicht, wo in der 3-Stunden-Folge zum Beispiel und ich werde jetzt garantiert nicht die 3-Stunden-Folge nochmal hören und da sind Kapitelmarken extrem praktisch, weil dann kann man genau zu der Stelle hinspringen, wo man das Thema besprochen hat, nochmal nachhören, was man dazu gesagt hat und kann dann vielleicht nochmal in der neuen Folge drauf referenzieren. Also ich finde, Kapitelmarken und Shownotes sind nicht nur was für Hörer, sondern auch für die Podcast-Produzenten, um langfristig auch den eigenen Podcast durchsuchbar zu machen und vielleicht nochmal auf ältere Themen anzuspringen. Und einfach den Content, den man da produziert. Und wenn man da ein paar Jahre macht, hat man da ein paar tausend Stunden Podcast. dass man da auch einfach drauf zugreifen kann, weil sonst verschwindet das auch für den Produzenten in so einer schwarzen Box und man sieht es nie wieder.
Ja, das ist so das eine wichtige Element bei der Sache oder das eine große Feature der Kapitelmarken. Aber das andere ist, dass man auch die Hürde damit für neue Hörer in dem eigenen Podcast senkt. Also wenn ich einen Podcast entdecke, der vielleicht eine größere Themenbandbreite abdeckt in jeder Episode und mir dann die Möglichkeit gibt, einzelne Themenblöcke zu überspringen, wenn sie mich nicht interessieren, bei denen bin ich viel gewittert, dann tatsächlich auch auf Abonnieren zu klicken und öfter reinzuhören, als wenn ich mir jedes Mal dann mühsam irgendwie die Stellen rausfinden muss, die jetzt für mich interessant sind.
Ja, also ich nutze das auch bei Podcasts, die ich jetzt schon länger höre. Also ich habe ja vorher Accident Attack Podcast gehört. Ich bin jetzt kein Developer, also viele Themen, die sie dort besprechen, verstehe ich noch nicht mal. Und dann sehe ich halt dadurch, dass sie halt sehr gut ihre Shownotes pflegen, okay, jetzt reden sie über File Systems, das kann ich überspringen. Und dann reden sie wieder über, keine Ahnung, das iPhone, da kann ich wieder reinhören. Also ich benutze das auch bei Podcasts, die ich einfach regelmäßig höre, wo dann ich schon weiß, dass bestimmte Themenblöcke einfach mich nicht ansprechen. Und so spart man sich natürlich auch Zeit und kann dann einfach insgesamt mehr Podcasts hören.
Genau. Und da muss ich jetzt auch mal noch ein Mini-Rant an diejenigen loslassen, die zwar ihre Shownotes gut pflegen und da auch tatsächlich Zeitmarken reinschreiben, das aber nicht in dem dafür, auch da will ich jetzt nicht von Standard reden, aber nicht in dem Pseudo-Standard-Format, das man dafür am besten verwendet, sodass es die meisten Apps dann auch auslesen können. Also viele schreiben tatsächlich hart ihre 1:12 reden wir über das, 2:18 reden wir über das mit in die Shownotes rein. Was schon gut ist, was schon hilft, aber noch besser wäre es, wenn man wirklich eine richtige Kapitelmarke draus macht, sodass man dann auch sauber drin navigieren kann.
Ja, ich glaube mittlerweile erkennen auch manche Apps, dass wenn das in den Shownotes drin steht, dann kann man einfach draufklicken und dann springt die Episode dorthin. Aber natürlich ist es schöner, wenn es gleich eine native Kapitelmarke ist.
Genau. Was fehlen dir denn vielleicht sonst noch an Funktionen in so einer Podcast-App?
Also ich würde halt gerne mal eine App sehen, die so ein bisschen von diesem Konzept Podcast-Episode weggeht und vielleicht einerseits, wie wir es schon vorhatten mit Laughable, also von Personen ausgeht. Und wenn wir jetzt schon Kapitelmarken haben, mir dann vielleicht auch eine Hörliste nach Kapitelmarken anlegt. Also, dass ich zum Beispiel habe, irgendwie im September erscheint das neue iPhone, ich habe 5 Tech-Podcasts abonniert, die garantiert über das neue iPhone reden werden, dass ich dann gleich eine Playlist zusammengestellt bekomme, alle Ausschnitte aus allen Podcasts, die du abonniert hast, die übers iPhone gehen und dann kannst du quasi, kann man sich das quasi einmal komplett in die Veden schießen und dann weiß man alles über das neue iPhone. Und dann natürlich auch, wenn die App richtig smart ist, dann überspringt sie dann auch diese Stelle, wenn man dann quasi den Rest des Podcasts hört.
Wenn man den Rest also dann so hört und das aber schon kennt, ja.
Spannend. Genau, also das wäre so ein nettes Feature. Und wie gesagt, Lesezeichen finde ich richtig gut, wenn man dann auch also quasi eigene Notizen im Podcast machen kann, die dann auch irgendwie dann abrufbar und teilbar sind, gegebenenfalls. Auch was die Suchbarkeit oder die Auffindbarkeit und das Finden von neuen Podcasts angeht, dass die Apps, die ja auch teilweise eine größere Userbasis haben, da ein bisschen mehr mitmachen und dann so Empfehlungen, also das ganze Thema Empfehlungen in den eigenen Apps und dann im besten Falle auch plattformübergreifend nochmal größer aufziehen.
Also das meiste davon würde ich auch so unterschreiben und würde ich auch sagen, das liegt auch mir am Herzen, dass wir uns da ein bisschen weiterentwickeln. Was mir zum Beispiel auch fehlt, sind noch bessere Filtermöglichkeiten. Also ich möchte manchmal gerne in einem ganz komplizierten Filter ausdrücken, was ich von dem Podcast hören will und was nicht. Also das ist zum Beispiel nach Schlagworten im Titel, nach Formaten. Es gibt ja mittlerweile so Episodentypen. Ne? Also eine Episode kann ein Teaser sein, kann ein Bonus sein oder kann eine vollwertige Episode sein. Dass ich zum Beispiel alle Bonus-Episoden automatisch rausfilter. So solche Dinge. Das ist technisch nicht besonders schwer, aber irgendwie macht es keiner. So, das fehlt mir noch ein bisschen. Und das andere ist, ja, was wir schon hatten, so ein bisschen mehr Interaktion und auch ein bisschen mehr die Leute in den Vordergrund zu rücken, die Podcasts machen und die vielleicht auch andere Podcasts machen oder die vielleicht auch an anderen Stellen im Netz gut sichtbar sind. Die sind mir oft in den Podcast-Apps zu versteckt. Also die sehe ich vielleicht mal auf dem Cover oder auch nicht. Aber ansonsten kriege ich gar nicht so richtig mit, wer ist das eigentlich und was machen die eigentlich noch so? Und sind ja oft irgendwie spannende Persönlichkeiten, denen ich stundenlang zuhöre. Also liegt es ja nahe, dass ich mich auch irgendwie noch anderweitig mit denen auseinandersetze oder mal gucke, was machen die vielleicht sonst noch?
Ich habe da neulich ein richtig spannendes Konzept gesehen von der Podcast-App. Also es war nur auf Papier, nichts, was man anfassen konnte. wo dann automatisch Wikipedia-Artikel aufgerufen wurden und solche Sachen gemacht wurden. Also ich auch, da, auch was das Thema Shownotes-Auswertung angeht und wie die Shownotes ausgespielt werden. Also das muss ja nicht immer nur eine Linkliste sein oder ein Text mit klickbaren Links. Das kann ja schon, also da kann man ja vielleicht schon ganz andere Sachen einbetten oder irgendwie, also was ja die wenigsten Leute auch wissen, man kann ja Kapitelmarken auch eigene Cover geben und so nach dir schon machen. Da wäre es dann auch gut, keine Ahnung, wenn da mal GIF-Unterstützung gibt oder dass dann quasi, wenn man das Handy gesperrt hat, irgendwie angezeigt wird, oh, pass auf, hier ist eine neue Kapitelmarke mit einem neuen Foto, schau mal kurz drauf, damit du weißt, um was es geht. Also diese ganzen, so das Podcast-Erlebnis um das Audio noch so ein bisschen ausschmücken und einfach nochmal reicher machen.
Es gab irgendwann, gab es auch mal einen Vortrag, ich glaube von Tim Pritloff dazu, wie man diese Kapitelmarken noch weiter anreichern kann, mit eben nicht nur Bildern, sondern auch mit, ich weiß nicht, mit Karteneinbettungen und mit allem Möglichen. Spannend ist dann natürlich, wenn man dann auch denkt, dass vielleicht dass du über KI oder Deep Learning da vielleicht automatisch irgendwelche Inhalte aus dem Netz fischst und anzeigst. So, ne? Da wird es dann natürlich ganz spannend, wenn du Kapitelmarken nur noch mit dem Schlagwort versiehst und dann die Wikipedia-Artikel oder die Google-Bildersuche automatisch dazu die Ergebnisse, die er auf deinen Bildschirm wirft.
Und das Gute ist, dadurch, dass sich ja alles um dieses RSS-Format dreht, was ja im Grunde einfach eine Textdatei ist, kann man da alles Mögliche reintun und man muss eigentlich nur die Apps dazu bringen, das auch dann auszulesen. Also im Grunde muss man da jetzt keine extra Server hinstellen, kein JavaScript schreiben, sondern das ist einfach irgendwie ein Tag, was man neu einführt. Darauf müssen sich alle einigen. Ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber es ist wesentlich einfacher, als jetzt irgendwas bei Video einzuführen, wo du dann mit YouTube reden musst und das ist ein ganz anderer Aufwand ist oder dann auch auf das Wohl und Wehe von YouTube angewiesen bist. Also das ist halt die Möglichkeiten, da schnell einzuführen, das ist echt da muss ich quasi, müssen sich alle nur drauf verständigen und dann kann man anfangen, das in den RSS-Feed reinzuschreiben. Und das kann man dann auch nachträglich für alle anderen Episoden machen. Also es ist so, ich habe so das Gefühl, dass da noch sehr, sehr viel Innovation möglich ist.
Ja. Und da sprichst du auch noch was an, oder du hast doch gerade schon auch explizit erwähnt, diese Empfehlungen, ne, wie ich zu neuen Podcasts komme. Auch da kann man sich diesen Mechaniken ja eigentlich ganz einfach zu nutzen machen, denn es gibt nicht nur den RSS-Feed, sondern es gibt eigentlich in jedem Podcatcher auch so einen Export von deinen abonnierten Podcasts. Und auch da ist es ein standardisiertes Austauschformat, das ist ein OPML. Und da steht dann einfach eine Liste mit deinen abonnierten Podcasts drin. Und die könnte man ja wunderbar nutzen, um die gerne anonymisiert irgendwo mit anderen Listen zu vergleichen und zu sehen, hey, hier gibt es 10 Übereinstimmungen auf der Liste. Willst du dann nicht vielleicht auch den 11. und 12. Podcast hören, den jemand anders auf seiner Liste hat? So könnte man eigentlich ganz einfach und ganz smart und ganz schnell zu sehr, sehr guten, sehr, sehr treffenden Empfehlungen kommen. Und da wundere ich mich ein bisschen, dass das auch noch keiner so richtig gemacht hat. Oder zumindest keiner, wo ich das gesehen habe. Also ich weiß, RSS Radio auf iOS macht irgendwas Ähnliches. Ich weiß aber nicht genau, wie sie es machen, weil ich kein iOS-Gerät da habe. Vielleicht kannst du dir das mal bei Gelegenheit anschauen.
Ja, kann ich mal reinschauen. Also ich weiß, dass Overcast sowas Ähnliches macht für Overcast. Also da gibt es jetzt hier so einen Abschnitt Empfehlung für dich und dann siehst du halt, also vergleicht einfach, welche Podcasts hast du abonniert und mit welchen Leuten überschneidest du dich da am meisten und welche anderen Podcasts haben die noch abonniert. Und das macht er halt nur für Overcast. Das ist halt jetzt ein bisschen schade, weil ich das jetzt nicht, wie du schon vorgeschlagen hast, plattformübergreifend mit irgendwie 10.000 oder 100.000 oder 1 Million Menschen machen kann, sondern halt nur mit den paar Tausend, die Overcast benutzen, was auch schon viel ist, aber da ist noch mehr möglich. Und das Gleiche gilt dann für Empfehlungen nicht anonymisiert, sondern einfach mal auch direkt in der Folge zu empfehlen. Man kann natürlich immer was auf Twitter teilen, aber man könnte sich auch vorstellen, man hat irgendwie ein Feature, dass du halt irgendwie eine Freundesplaylist hast, wo dann deine Freunde irgendwie Folgen reinlegen können, die sie besonders gut fanden. Und dann kannst du halt schauen, ey, was empfehlen denn meine Freunde? Und dann habe ich da eine Playlist, wo ich mal Podcast durchhören kann. Also diese ganze Podcast teilen, Podcast empfehlen, neue Podcasts entdecken, da fehlt mir noch so ein bisschen dieser soziale Aspekt. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass, wenn man da findig ist, das auch über diesen allgemeinen RSS-Standard lösen kann.
Also ich glaube, es bräuchte ja noch nicht mal irgendwie einen umgebauten Podcatcher dafür oder irgendwas. Man könnte das ja auch so datenspendemäßig vielleicht machen. Ne? Also jeder exportiert einmal im Jahr manuell seine Subscriptions, seine Abos und wirft sie irgendwo auf einen Server. Ich meine, das sind jetzt auch keine super persönlichen Daten. Da ist ja jetzt nichts wirklich Geheimes, Persönliches drin, das die Welt nicht erfahren sollte. Und wenn nicht, dann macht man es halt nicht. Aber wo dann quasi die miteinander verglichen werden und wo dann ein paar Empfehlungen am Ende rausfallen. Also das ist jetzt wirklich eigentlich auch technisch nicht so wahnsinnig schwer zu lösen. Und ja, tatsächlich ist, glaube ich, Spotify so der einzige Player gerade, der da schon ein bisschen weiter ist gefühlt. Also die machen das ja mit Musik schon sehr, sehr treffend, neue Sachen empfehlen. Und da liebe ich diese Funktion auch tatsächlich. Also mir von Spotify irgendwie ein, zwei Songs in eine Playlist zu packen und dann zu schauen, was mir Spotify weiter für diese Playlist vorschlägt. Da sind oft ganz, ganz viele Treffer dabei. Und ja, naheliegend, das dann auch für Podcasts zu machen. Nur Spotify ist halt kein richtig guter Podcast-Player. So, das ist halt das Problem an der Sache.
Ja, ich finde das auch Empfehlungen. Also ich würde mir auch mehr Empfehlungen in der eigenen Hörliste wünschen. Also wir haben beide ja das Problem, dass wir mehr Podcasts abonniert haben, als wir je hören können. Und ich weiß, dass Pocket Cast das mal im Webinterface ganz nett gelöst hat, wo dann so gesagt wird, naja, aufgrund deiner bisherigen Hörverhalten würden wir dir jetzt diese drei nächsten Folgen in deine Hörliste empfehlen. Und da war auch immer eine dabei, wo ich denke, ja, das könnte ich jetzt auch anhören. Und das könnte man auch alles nochmal irgendwie hochziehen und dass man sagen kann, okay, wir wissen, der Podcast erscheint immer dienstags und der wird immer von dir mittwochs vormittags zu 80% der Zeit gehört und dann sagen wir mittwochs vormittags, hey, willst du jetzt nicht diese Folge hören, weil du sie sonst immer dort gehört hast. Und da könnte ich mir auch so eine richtig smarte Playlist, also die dann nicht nur auf gewissen Parametern basiert, sondern wirklich auf so Machine Learning vorstellen, die dann wirklich versucht zu erkennen und dann halt mit der Zeit immer besser wird, wann du welchen Podcast hören willst. Weil bei mir ist auch so, Podcast-Episoden sind auch stimmungsabhängig. Und manche Podcasts höre ich gerne morgens, manche höre ich gerne, wenn ich ein bisschen wacher bin, manche höre ich gerne zum Einschlafen und das würde ich mir wünschen, dass das mein Podcatcher auch weiß.
Das ist jetzt bei mir gar nicht so, aber was ich zum Beispiel auch oft von Nicht-Podcast-Hörern höre oder von jemandem, der da gerade neu anfängt, der sagt dann, eine 4-Stunden-Episode, wann soll ich denn das anhören? Ja? Also es gibt Leute, die dieses Konzept von ich höre und mache eine Pause und höre morgen weiter nicht so richtig verinnerlicht haben. Ist jetzt auch völlig wertfrei gemeint, ne? Und auch da ist viel, viel Spielraum, gerade wenn du denkst, dass du auf deinem Handy ja auch zum Beispiel deine Routenplanung machst, ja, oder dein Handy weiß, wenn du mit der Bahn 4 Stunden fährst und könnte dir dann eigentlich eine sinnvolle Auswahl an Podcast-Episoden, die du in dem Zeitraum eben schaffst, zusammenstellen. So, und da habe ich irgendwie auch noch nichts gesehen davon.
Ja, ich würde mir sogar wünschen, dass mir, wenn ich mit der Bahn fahre, mein Podcatcher mir Episoden zu den Orten zusammenstellt, durch die ich durchfahre.
Oder sowas. Aber
das wäre dann ganz fortgeschritten.
Das stimmt. Das wäre richtig schön. Kuratierst und empfiehlst du auch viel an andere?
Ja, ich mache das hin und wieder, dass ich auf Twitter irgendwelche Folgen mit einer Empfehlung teile. Ich hatte mir das auch schon mal vorgenommen, dass ich das irgendwie regelmäßig mache. Das ist so eine Sache von, dass man auch dran denkt, dass man mal eine Folge teilt. Ich habe immer noch so Pläne, dass ich das über dieses Podcast-Tagebuch, was ich hier ja sehr explizit führe, automatisieren kann, dass ich dann sage, okay, diese Folge wird jetzt ins Tagebuch abgelegt und mit einem Sternchen versehen und alle Folgen mit einem Sternchen werden einmal die Woche in so einem automatisierten Tweet oder Blogpost empfohlen, vielleicht noch mit dem vorher abgelegten Text, aber so richtig empfehlen, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich mache das mit meiner Freundin, dass ich sage, hey, ich habe diese Folge von einem Podcast gehört, die wir beide gut finden, hast du die auch schon gehört oder wollen wir uns oder hast du irgendwie die eine Stelle gehört, also ich mache das halt so im sehr engen Freundeskreis, dass man so sich austauscht, welche Podcasts man gehört hat und wie man die Folgen fand, aber so richtig empfehlen aktiv würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das tue, außer wenn es halt so eine Folge ist, die für mich so richtig raussticht und ich die mit allen teilen möchte.
Ja, so oft ist es ja dann was, wo du eine Folge hörst und weißt, okay, Person XY ist in demselben Themengebiet mit ähnlichen Interessen wie ich, die würde daran Spaß haben. So, ne? Dann kann man die so im 1:1 tatsächlich einfach irgendwie kurz per WhatsApp oder sonst einem Messenger durchschicken.
Ja, was ich auch mache, ist, wenn ich mit Leuten rede, dass ich sage, hey, ich habe damals eine sehr interessante Folge gehört und dann schaue ich eben kurz meine Liste nach, welche das genau war und dann, also dass ich quasi aus dem Archiv heraus Folgen empfehle, die gerade zu einem Thema passen. Also das mache ich auch ganz gerne, dass ich dann einfach sage, okay, ich habe sozusagen zu jedem Thema eine passende Podcast-Episode auf Lager.
Ja, wo ich eigentlich rauf hinaus wollte, aber ja, okay, machst du jetzt auch, mach auch ich nicht. Also auch ich pflege keine öffentlichen Listen für irgendwen, weil ich schon gar nicht denke, dass das irgendwen interessieren könnte, was ich den Leuten an groß an Podcast-Episoden empfehle. Aber da gibt es nämlich dann FIT, über das haben wir gerade vorhin schon mal ganz kurz geredet, da gibt es nämlich ein ganz cooles Feature zur Kuration. Also wo du einfach aus unterschiedlichen Podcasts zu unterschiedlichen Themen, wie auch immer du das anlegst, bleibt komplett dir überlassen, aber wo du einfach eine Liste an Podcast-Episoden erstellen kannst, die du dann als eigenen virtuellen Podcast quasi weiter teilen oder abonnieren kannst. Und das kannst du nutzen, um eben für andere Leute Empfehlungen auszusprechen, wo du sagst, hey, meinetwegen, ich sammle für alle anderen Leute jetzt Podcasts zum Thema Bitcoin. Ja, wo ich sage, ich höre das sowieso alles und andere würden sich vielleicht für das Thema interessieren und ich sammle jetzt aber für die in einer Kuration die besonders hörenswerten zusammen, zum Beispiel. So könnte man das machen. Aber wofür ich es tatsächlich viel häufiger nutze oder eigentlich ausschließlich, ist, um für mich selbst Dinge zu kuratieren. Also wenn ich irgendwo im Netz über eine Podcast-Episode stolper, die aber aus irgendeinem Grund jetzt nicht den Podcast abonnieren will gleich oder jetzt gerade die passende App nicht da habe oder irgendwas, dann gehe ich auf FIT und schaue, ob ich es mir da nicht in eine Kuration legen kann, die ich sowieso an meinem Handy schon abonniert habe, wo es dann automatisch in meiner Up-Next-Liste landet.
Ja, also FIT kenne ich, benutze ich auch regelmäßig, um Sachen zu suchen. Also es ist ja im Grunde so die Alternative zum Apple Podcast Verzeichnis, aber so richtig Kuration pflegen tue ich nicht, wie gesagt, weil ich das sozusagen nicht in meinem Workflow habe. Also es gibt ja da auch irgendwie von unserem Podigy App Entwickler Stefan Traut eine App, womit man dann direkt aus dem iPhone die Folge teilen kann, aber vielleicht muss ich das noch tiefer in meinen Workflow integrieren, damit ich es dann auch wirklich regelmäßig tue.
Ja, ich nutze es schon gerne. Also wofür ich es zum Beispiel auch nutze, ist, um für mich selber festzuhalten, wenn ich woanders zu Gast war. Also wenn ich in Podcast unterwegs bin, mal ein Interview gegeben habe, mal irgendwo an einer virtuellen Quiz oder irgendwas teilgenommen habe, so dann packe ich mir die einzelnen Episoden in einer eigenen Kuration zusammen, einfach für mich, um dann das in 3-4 Jahren auch ganz einfach wiederzufinden.
Ja, ich habe das tatsächlich von der besagten Christiane vorher, die auch in sehr, sehr vielen Podcasts zu Gast ist. Da habe ich tatsächlich, die hat nämlich auch so eine Liste und die habe ich tatsächlich auch abonniert, weil ich dann schon böse angeschaut wurde, wo es dann hieß, wie, du hast diese Folge nicht gehört, wo ich zu Gast war. Und dann musste ich eingestehen, dass ich das verpasst habe. Und deswegen, damit mir das nicht mehr passiert, habe ich da jetzt ihre Besuchsliste sozusagen überführt, auch abonniert. Also das ist halt, wenn man dann quasi für sich quasi sagen will, okay, ich will quasi so ein personengebundenes Angebot schaffen, so du willst alle Podcasts von Christopher oder alle Podcasts von Jürgen abonnieren, könnte man sich auch so eine Kuration vorstellen, wo einfach so die normalen Podcasts, die man selbst macht, reinlaufen, plus die Gastpodcasts und dann sagen, du abonnierst nicht den Podcast, sondern du abonnierst den Jürgen und dann kriegst du alles vom Jürgen, die volle Ladung. Sowas könnte ich mir auch vorstellen.
Und da schließt sich jetzt wieder so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Man müsste die Leute so ein bisschen mehr in Vordergrund bringen und das eigentlich zu einer automatischen Funktion in jedem Podcatcher irgendwie machen. Also dass man so eine Abo-Möglichkeit hat für Personen. Diese Kuration ist jetzt so das eine, die krankt dann manchmal ein bisschen daran, dass nicht alle Podcasts auf FIT sind, was echt verwerflich ist und ich versuche das dann auch immer ganz schnell nachzutragen, aber es dauert dann ja immer irgendwie ein paar Stunden, bis die einmal geprüft wurden und im Verzeichnis sind. Aber passiert mir dann auch immer mal wieder, dass eine Episode da dann nicht im Verzeichnis ist und damit nicht auf diesem Weg kuratierbar. Da gibt es noch zwei andere Dienste, die ich dann manchmal nutze, um da auch einfach Listen zu pflegen, die dann automatisch von meinem Smartphone runtergeladen werden und automatisch abgespielt werden. Da gibt es Haftduffer, du hast mir vorhin schon erzählt, das nutzt du auch. Mhm. Das Schöne an Haftduffer ist, dass es eben nicht nur auf Podcast-Episoden bezogen ist, sondern dass das eigentlich für alle Audiodateien, die man irgendwo im Netz findet, funktioniert. Also du kannst.
Und YouTube.
Und YouTube auch?
Ja, die haben da so ein Skript laufen, was dann das Audio aus einem YouTube-Video rauszieht.
Dafür habe ich es tatsächlich noch nie verwendet, aber es ist gut zu wissen. Also da kommt man irgendwie auf einer Webseite vorbei und da liegt dann irgendwie ein MP3-File verlinkt und dann klickt man einfach auf so ein Bookmarklet und dann landet es automatisch in der Haftduffer-Liste über diesen Dienst und wird dann eben am Handy abonniert und automatisch runtergeladen. So, das ist ganz gut und da habe ich jetzt auch vor kurzem entdeckt, es gibt auch ein deutsches Pendant dazu, das heißt Podmash. Also nicht ich will mal Podsmash sagen, aber es ist Podmash, wie mischen oder wie Brei. Was, wie übersetzt man Mash?
ich glaube, irgendwie so zusammenrühren.
Zusammendrücken, rühren, ja. Irgendwie, ja, so Kartoffelbrei.
Ich bin jetzt auf dem Kartoffelbrei, ja.
Okay. Also ein deutsches Pendant, das in manchen Fällen sogar noch ein bisschen zuverlässiger funktioniert als Haftdaffer, in anderen dafür aber viel schlechter. Also im Zweifelsfall kann man auch einfach beides benutzen. Also führt dazu, dass ich wahnsinnig viele so selbstgebaute Podcast-Listen in meinem Smartphone-Client tatsächlich abonniert habe. Nutzt du sowas auch?
Ich nutze Haftdaffer. Podmesh kannte ich jetzt, bevor du es erwähnt hast, noch gar nicht, aber Haftdaffer gibt es ja schon eine Weile. Und die haben nämlich auch die Funktion, dass man andere Listen von Leuten abonnieren kann. Also man könnte auch zum Beispiel Haftdaffer nutzen, um anderen Leuten Podcast-Episoden zu empfehlen, wenn man jetzt Podcast-Influencer ist und sagt, hier abonniert meine Haftdaffer-Liste und ich spüle euch die besten Podcasts, die ich so höre, rein. Aber ich nutze das halt einfach für mich persönlich, dass wenn ich ich mache das manchmal bei tatsächlich Podcasts, die man auch abonnieren könnte, wo ich sage, ich will erstmal nur die eine Folge da hören, dass ich sie mir erstmal haftdaffe. Oder halt bei Podcasts, die gar keine Audio, keinen Podcast-Feed haben. Also wie gesagt, Uni-Vorlesungen sind da gerne mit dabei. Wie gesagt, auch manche YouTube-Videos, wo dann irgendwie ein Interview ist, wo ich dann das Video nicht wirklich brauche. Alles Mögliche habe ich da schon gehaftdafft.
Also das ist super. Für YouTube, das muss ich wirklich mal ausprobieren. Das habe ich dafür, wusste ich gar nicht, dass das geht. Dafür habe ich es noch nie benutzt, aber fallen mir spontan auch ganz viele Anwendungsfälle ein, wo das Video eigentlich zweitrangig ist und man eigentlich nur die Tonspur bräuchte. Wo wir wieder bei Videopodcasts sind und dass die eigentlich kein Mensch braucht.
Ja, dafür gibt es YouTube.
Hast du das Gefühl, dass wir ausgiebig genug über das Podcast-Hören gesprochen haben jetzt?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe auf jeden Fall alles so gesagt, was ich gedacht habe, dass ich in dieser Folge sagen werde. Und auch noch ein bisschen mehr.
Sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt zu unserem obligatorischen Rausschmeißer übergehen, wo ich dich frage, wenn du jetzt dein Smartphone rausholst und deinen Podcatcher aufmachst, was siehst du da gerade in der Abspielliste und was kommt als nächstes?
Also ich habe hier in der Abspielliste gerade eine Folge von den Mikroökonomen. Das ist ein Wirtschaftspodcast und da habe ich die Mikrogespräch Folgen 5 offen, wo Olaf Storbeck von der Financial Times interviewt wird zu diesem ganzen Wirecard-Zusammenbruch.
Oh ja.
Und ich finde es extrem spannend, weil die Financial Times ist da schon ein bisschen länger auf deren Fährte und also der erzählt da sehr spannende Geschichten, wie das zustande gekommen ist und was Wirecard da für schmutzige Deals gemacht hat. Also ein extrem spannendes Interview. Als nächstes kommt bei mir hier, Meme de la Creme. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein Podcast, der sich über Memes unterhält. Ist sehr gut, weil im Grunde jede Folge wird ein Meme vorgestellt und dann diskutiert, was das Meme bedeutet und wie es eingesetzt wird. Also so fast schon eine kulturwissenschaftliche Diskussion über Memes. Und das ist einerseits gut für Leute, die vielleicht das Meme schon kennen und schon oft benutzt haben, aber auch für Leute, die dieses Meme noch gar nicht kennen oder vielleicht mal verstehen wollen, was dahinter steht. Also man kennt das ja, man ist im Internet unterwegs, auf einmal kommt ein Bild mit einer Unterschrift und alle lachen sich kaputt und man weiß gar nicht, warum das so witzig ist. Und da finde ich Meme de la Creme extrem gut, weil die auch immer sehr genau erklären, was das Meme ist und was die verschiedenen Bedeutungen davon sind. Und die machen das jetzt auch mittlerweile recht umfangreich, dass sie auch Leute interviewen, die mal ein Meme geworden sind, zum Beispiel Rebecca Black, die mal mit dem Song Friday auf YouTube sehr spektakulär gescheitert ist. Oder sie hatten jetzt auch neulich Julia Reda, ehemalige Europatagsabgeordnete, zu Gast, die über diese ganze Meme-Rechtsgeschichte geredet hat. Also die machen das auf einem sehr professionellen Level, aber trotzdem auch sehr unterhaltsam, wenn sie dann auch diskutieren, ob sie das Meme jetzt gut finden oder nicht. Es gibt dann am Schluss immer die Kategorie Love or Lose, wo dann darüber diskutiert wird, ob man das Meme weiterverwenden sollte oder nicht.
Also kann ich auf jeden Fall unterschreiben, diese Empfehlung habe ich auch schon ein, zwei Folgen gehört, finde ich sehr gut, vor allem wenn man so wie ich dann schon ein bisschen älter ist und man das Gefühl hat, man wird von diesem Internet langsam abgehängt und gar nicht mehr alle Memes versteht oder manchmal schon gar nicht ein Meme als solches erkennt, dann kann man sich von diesem Podcast eigentlich ganz gut mal aufklären lassen. So,
ich habe den Titel, glaube ich, vorher falsch gesagt, es ist nicht Meme de la Creme, sondern Creme de la Meme, andersrum.
Creme de la Meme,
aber, ja. Aber man wird schon finden, ist in den Shownotes verlinkt.
Ich glaube, du wirst es auf beide Wege wahrscheinlich finden, ja. Bei mir läuft gerade die letzte Folge von Reden ist Geld, der Podcast von Detektor FM und der Sparkasse, wo sie ja spannende Gäste zum Thema Geld haben. Jetzt in der aktuellen Folge ist Colin Ullmann-Fernandes, wobei ich nicht genau weiß, was die mit Geld zu tun hat. Soweit bin ich noch nicht gekommen. So in den ersten Episoden hatten sie da so Leute wie Lotto King Karl zum Beispiel oder den Kaufhaus-Erpresser Dagobert. Sehr, sehr spannend. Sehr, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr gut gemacht. Sehr schön anzuhören. Jetzt die aktuelle Folge kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, ob die empfehlenswert ist oder nicht. Und als nächstes kommt bei mir die letzte Folge von der Frequenz von 4000 Hertz, eine Produktion, wo sie über akustische Raumgestaltung reden. Also kommt bei mir als nächstes, weil ich da tatsächlich auch schon mal eine Viertelstunde davon gehört habe. Und die erklären mal sehr schön, was denn sinnvoll ist so an Schaumstoff, was man sich an die Wände pappen kann, wenn man irgendwie besser klingende Podcast-Aufnahmen machen will. Und das sind zwei so Bastler im Interview, die dann auch erklären, dass es gar nicht immer dieses fancy Basotec Spezial-Schaumstoff-Gemisch sein muss, sondern dass man da auch einfach ein bisschen Steinwolle in den Holzrahmen packen kann und Stoff drüber spannen, was ich tatsächlich genauso auch hier stehen habe bei mir. Und das finde ich ganz gut. Also da kann man mal ein paar, also wirklich, wer für Podcasts sich interessiert, da kann man mal ein paar Akustikgrundlagen aufschnappen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, es fällt mir keine schöne Marine-Analogie zur Verabschiedung ein, aber ich spiele dann einfach unser Outro und sag tschüss, auf Wiederhören. Wir hören uns in 2 Wochen.
Ahoi.